Liebe Zuschauer, schön, dass Sie pünktlich eingeschaltet haben, um eine neue Predigt im Hope Channel zu sehen. Pünktlich zu sein, damit haben wir ja alle mal Probleme. Und manchmal scheint es so, als ob das auch nicht unbedingt die Königsdisziplin von Jesus ist. Ich meine, denken Sie mal an Lazarus. Jesus kam erst 4 Tage nach seinem Tod, um ihn zu sehen. Warum Jesus trotzdem noch pünktlich war, weiß Pastor Jochen Streit aus Ostfildern bei Stuttgart.
Ich beginne mit einem Bibelvers. Ein Bibelvers aus Johannes 11 und ich möchte dort 2 Verse lesen, die Verse 25 und 26. Da steht, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ich bin vor einigen Jahren umgezogen. Ich hatte in der Nähe von München gewohnt, bin umgezogen in die Nähe von Stuttgart, eine neue Arbeitsstelle bekommen, ein neues Aufgabenfeld. Und als ich da angekommen bin, hat eine Ortsgemeinde, eine Jugendgruppe mich eingeladen, als Sprecher bei einem speziellen Jugendgottesdienst mit dabei zu sein. Und bei so Jugendgottesdiensten ist es sehr häufig der Fall, das wird alles genau geplant, welche Lieder, ein kleines Anspiel, es wird Werbung gemacht, da wird ein Flyer erstellt, da wird ein Plakat gemacht, da wird eingeladen, es ist so ein kleines Event. Das Spannende dabei war, alles wurde mit mir abgesprochen. Und als ich dann zum allerersten Mal auch das Thema letztendlich Ihnen genannt hatte, als ich das allererste Mal dann das Plakat gesehen hat, da war ich echt verwundert. Sie haben ja das Plakat quasi so gezeigt und da stand dann in ganz großen Buchstaben auf diesem Plakat drauf das Thema Zu spät mit Jochen Streit. Und jetzt ist es einfach so, Sie müssen wissen, ich bin jemand, so ein bisschen von meiner Persönlichkeit, der, und vielleicht gibt es ganz wenige, die das sagen dürfen, aber ich bin jemand, der sagen darf, dass ich in meinem Leben noch nie zu spät gekommen bin. Also ich kann mich nicht erinnern, in meiner ganzen Zeit der Schule, 13 Jahre, die ich erlebt habe, jemals zu einer Schulstunde zu spät gekommen zu sein. Ich kann mich auch noch nie erinnern, dass wenn ich irgendwo unterwegs war, zu irgendeiner Ortsgemeinde, zum Gottesdienst, dass ich zu spät gekommen bin. Ich kann mich erinnern, im Großraum München, ich habe im Norden gewohnt, ich sollte so ein bisschen in den Osten, da fährt man die Ringautobahn und ich habe erlebt, dass ich rechtzeitig los bin, auf die Ringautobahn drauf, kaum war ich auf der Autobahn, Stau, Stillstand. Und nachdem der 2., 4., 5. Feuerwehrwagen an uns vorbei ist, war mir klar, hier kommst du nicht mehr raus. Aber ich wollte nicht zu spät kommen. Da haben die Ersten angefangen, über den Grünstreifen der Autobahn zu verlassen, auf so einen kleinen Feldweg, um dann des Weges weiterzuziehen. Und ich so mit meinem Empfinden, ich darf nicht zu spät kommen, ich habe das auch gemacht. Und so ist eine ganze Kolonne über den Feldweg gefahren. Der Feldweg hat sich dann irgendwo so in 3 Richtungen geteilt. In alle 3 Richtungen hat sich das gleichmäßig aufgeteilt. Ich habe das Ende erwischt, wo die Polizei stand. Aber ich war nicht zu spät. Irgendwie ist es so, ich werd völlig unruhig, wenn ich merke, die Zeit läuft mir davon. Und ich komme zum Termin zu spät. Ich bin lieber eine Stunde schon vorher irgendwo da, als dass ich 5 Minuten dann zu spät komme. Okay. Aber wissen Sie, auf der anderen Seite, es gab in meinem Leben Momente, da bin ich zu spät gekommen. Ich habe in einer Zeit, wo man noch 20 Monate Zivildienst machen musste, habe ich meinen Zivildienst absolviert im Rettungsdienst. Und damals war das so, man bekommt erstmal so eine Ausbildung, theoretische Ausbildung, die war gerade abgeschlossen. Und als ich zum ersten Mal in seinem Notarztwagen mit dabei war, so als Praktikant, als dritter Mann, und meinen ersten Tag so antritt, erlebe ich nicht schon die Situation in meinen ersten 5 Minuten, dass es Situationen gibt, wo man zu spät kommt. Wir waren dabei, das Auto zu überprüfen, ob alles am richtigen Ort ist, ob alles richtig eingerichtet ist, ob sauber ist. 5 Minuten nach Dienstbeginn Alarm, wir mit Blaulicht durch die Stadt. Und als wir dort ankamen, mit so Koffer aus dem Auto in das Haus gerannt, aus irgendeinem Grund mit Eifer war ich der Erste, der in dem Haus ankam. Da war eine junge Mutter, die drückt mir ein Baby in der Hand, vielleicht 2 oder 3 Monate alt gewesen damals. Und es war tot. Es war tot. Es gibt Momente, da kommt man zu spät. Es gibt Momente, da kann man in dem Moment nicht mehr weiterhelfen. Ich möchte heute Morgen eine Geschichte mit Ihnen durchdenken. Die Geschichte von Lazarus. Vielleicht ist die Geschichte von Lazarus für Sie eine bekannte Geschichte, vielleicht auch nicht. Aber ich möchte die Geschichte so in 4 Schritten durchdenken. 4 kurze Verse aus Johannes 11 lesen, dass wir uns genau darüber miteinander Gedanken machen. Eine Geschichte, in der es auch darum geht, dass jemand, der helfen könnte, im Grunde genommen zu spät gekommen ist. Die Geschichte beginnt, Johannes 11, ganz am Anfang mit dem Vers 1. Ich lese mal Vers 1 und Vers 3, da steht: Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. So beginnt diese Geschichte. Da ist eine Familie, wir kennen aus der Familie zumindest die 3 Geschwister, Maria, Martha und der Bruder Lazarus. Und in dieser Geschichte ganz am Anfang wird kurz und knapp festgehalten, der Lazarus, also der Bruder von den 3, der ist krank. Und ganz offensichtlich, das ist keine Krankheit wie eine Erkältung, was Harmloses. 2 Tage ins Bett liegen, gut warm einpacken und dann wird es schon wieder gut. Allen Anwesenden ist hier offensichtlich klar, es ist schon was Ernstes. Es ist eine Situation, wo man Hilfe braucht. Und was macht man in der Situation? Einen Hilferuf absetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in der Situation kam, vielleicht als Erster an einem Unfallort zu sein. Als Erster derjenige zu sein, der sieht, was hier passiert ist und dann den Hilferuf absetzt. Und was das für ein Gefühl ist, wenn man den Hilferuf abgesetzt hat, dass es dann darum geht, zu warten. Zu warten, bis die Hilfe kommt. Ich kann mich erinnern, ich war mal mit einem Kollegen unterwegs. Wir haben für eine Pfadfindergruppe so eine längere Wanderung vorbereitet. Und zu der Vorbereitung hat es auch dazu gehört, dass wir Übernachtungsplätze suchen. Und so sind wir immer in bestimmten Abschnitten von Ort zu Ort gefahren und haben dort am Rathaus gefragt, ob man zu einer bestimmten Zeit mit unserer Pfadfindergruppe irgendwo Unterkunft finden können. Bei einem Bauern, in der Scheune oder Ähnliches. Und ich kann mich erinnern, in einem Ort waren wir gerade so um die Mittagszeit. Das Rathaus hatte geschlossen, wir haben gesagt, dann essen wir auch was, haben uns beim Bäcker was geholt. Das war ganz in der Nähe von Neuschwanstein, schöne Gegend. Und ich sagte, komm, wir fahren zu Neuschwanstein und dort, wo die ganzen Drachenflieger landen, dort machen wir so unsere Mittagszeit. Und da stehen wir hin mit dem Auto und ich sage dann noch so ein bisschen frech, heute bin ich gar nicht stolz darauf, ich sage noch, jetzt schauen wir zu, wie die runterputzeln. Und dann passiert Folgendes. Da kommt ein Drachenflieger an, möchte auf dieser Wiese, so fast vor unserem Auto, also so 50 Meter davor, möchte dort landen. Und während er so anfliegt, macht der Drachen plötzlich so einen Knick nach oben, dreht sich um und mit der Spitze in den Boden. Ich habe gerade erzählt, ich selber war im Rettungsdienst tätig. Mir war dann schon klar, wie Hilfe aussehen kann, aber wir mussten Hilfe rufen. Und so habe ich jemanden losgeschickt, der Hilfe gerufen hat. Wir selber sind gleich hingerannt. Und dann der Moment des Wartens. Man wartet, wartet, man wartet. Und es kommt noch niemand. Ich kann mir vorstellen, wie Maria und Martha so zu Hause waren, den Hilferuf abgesetzt haben, indem sie den Boten losgeschickt haben. Und wie sie dann in ihrer Situation gewartet haben und was man da so macht. Ich kann mir gut vorstellen, wie Maria und Martha immer mal wieder sich ausrechnen, wie lange wird es dauern, bis der Bote in der anderen Stadt oder in dem Ort ist, bis er Jesus dann sucht, bis er ihn gefunden hat. Wenn Jesus sich dann sofort auf den Weg macht, er wird sich bestimmt beeilen. Ja, es wird ungefähr so lang dauern, dann wird er da sein. Ich kann mir vorstellen, wie Maria und Martha ihrem Bruder Lazarus Mut zusprechen und sagen, Lazarus, halt durch, Jesus kommt bald, er ist sicher schon auf dem Weg. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Maria oder Martha immer mal wieder zum Fenster gingen, zum Gartentor oder am Rand des Ortes, um schon mal Ausschau zu halten, ob Jesus kommt, ob man ihn schon sieht am Horizont. Ich kann mir vorstellen, wie sie gewartet haben. Aber dann überlegen wir einfach mal die Situation, dass sie warten, warten und feststellen, dass nichts passiert. Jesus kommt nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber haben Sie auch schon mal in Ihrem Leben eine Situation gehabt, wo Sie nach Gott gerufen haben, nach Gott geschrien haben und den Eindruck hatten, dass niemand antwortet? Einen zweiten Abschnitt in dieser Geschichte. Ich lese in Johannes 11 mal ab Vers 17. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria blieb daheim sitzen. So der zweite Punkt in dieser Geschichte. Der Bruder war mittlerweile verstorben. 4 Tage sind schon vergangen. Jesus ist nicht gekommen. Man hatte gewartet, aber er kam zu spät. Und der Johannes, der Jünger Jesus, der berichtet aus, dass Jesus 4 Tage zu spät kam. Und als dann irgendjemand ruft und sagt, Jesus kommt, ist Martha die Erste, die aufspringt und ihm entgegengeht. Und die spannende Frage ist ja schon, wenn man auf jemanden wartet, wartet, wartet und er kommt nicht, was passiert in dem Moment, wo man ihm dann doch begegnet? Wie reagiert man dann? Wie kann man reagieren? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie auf jemanden warten, immer mal wieder auf die Uhr schauen, und irgendwann dann feststellen, er kommt nicht. Wie viel Zeit würden Sie ihm noch geben? Noch 5 Minuten? Noch 10? Irgendwann wird jeder von uns sagen, schaut auf die Uhr und wird dann sagen, wenn er in 5 Minuten nicht da ist, bin ich weg. Wie würde mir jemand begegnen, wenn jemand nicht kommt, nur weil wir warten? Wird mir dann mit einem Vorwurf reagieren, wenn wir ihm begegnen? Ein Vorwurf? So ein Vorwurf hat es ganz schön in sich. Auch hier in dieser Geschichte klingt es mit an. Wir werden ja nicht den Vorwurf artikulieren, du warst zu spät, sondern der Vorwurf, der sehr schnell aufkommt, ist der Vorwurf, du bist schuld. Du bist schuld. Wenn du da gewesen wärst, dann hätte es anders stattfinden können. Wenn du da gewesen wärst, dann hättest du ihm helfen können. Also der Vorwurf, der gleich aufkommt, hat sehr oft was mit einem Vorwurf zu tun, dem anderen die Schuld zuzuschreiben. Ich kann in der Situation auch aus Enttäuschung reagieren. Ich meine, die Massen haben sehr viel von Jesus gehört. Die Massen haben sehr viel von Jesus gesehen. Die Massen hatten sehr viel von Jesus erwartet. Aber in dem Moment, wo Jesus nicht rechtzeitig kam, obwohl er doch hätte kommen können, schlägt die Begeisterung plötzlich um in Enttäuschung. Das, was für mich momentan so eine wichtige Erwartung war, die erfüllt werden könnte, zeigt sich jetzt in einer Enttäuschung und ich hänge alles an den Nagel. Ich resigniere. Ich höre auf. Ich meine, das ist so meine Frage an Sie. Haben Sie auch mal Situationen erlebt, wo Sie nach Gott gerufen haben, geschrien haben und irgendwo dann feststellen musste, er ist nicht zu hören, er kommt zu spät? ein dritter Abschnitt. Dritter Vers. Mittlerweile hat Jesus die Trauergemeinde gesehen. Mittlerweile hat Jesus auch mit Maria gesprochen. Maria, die andere Schwester, die übrigens mit der gleichen Frage wie Martha auf Jesus zugekommen ist. Wo warst du, wenn du da gewesen wärst? Dann würde der Bruder noch leben. Und dann heißt es in Vers 39, Jesus sprach, mittlerweile mit der Trauergemeinschaft zum Grab gegangen, Jesus sprach, hebt den Stein weg. Sprich zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, der stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Das muss jeder sich mal vorstellen, die Situation. Jesus mit der Trauergemeinde, jetzt geht er ans Grab. Wer weiß, die anderen denken vielleicht, Jesus möchte auch trauern. Sie stehen vor dem Grab und dann kommt die Aussage, dass Jesus sagt, macht das Grab auf. Macht das Grab auf. Also ich kann mich ganz schwer in die Situation da reinversetzen. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, womit jetzt Maria und Martha und all die Umherstehenden in dem Moment gerechnet haben. Womit würden sie rechnen in dem Moment, wo jemand sagt, macht das Grab auf? Ich hatte vorher schon mal angedeutet, dass ich mal umgezogen bin von München nach Stuttgart. Und in der Zeit, das bringt so einen Umzug mit sich, da muss man für die Vorbereitung ein paar Mal hin und her fahren. Die Wohnung besichtigen und dann, wenn es vorbereitet wird, man fährt hin und her. Und dieser Umzug, der fand statt in einer Zeit, wo so zwischen München und Augsburg die Autobahn eine Baustelle war. Von Anfang bis zu Ende. Und es ist ja so, bei so Baustellen, Kilometerbegrenzung, Fahrspur so ein bisschen enger, ja, da fährt man immer so relativ langsam dahin. Ich bin jetzt so ein Autofahrer, der so sich schon so an die Vorgaben hält, immer so ein klein bisschen schneller. Plus Mehrwertsteuer. Und so rollt man dann in so einer Baustelle, und wenn die so lang ist, an den LKWs immer so ganz langsam vorbei. Und ich habe da so ein bisschen die Besonderheit, wenn ich an so einem LKW vorbeirolle, ich schaue mal gern aufs Kennzeichen, wo kommt der her? Ich schaue mal gern, was steht da so drauf? Man nimmt es ja dann beim langsam Vorbeifahren so wahr. Und an einem Tag, als ich da unterwegs war, von München nach Stuttgart, ist Folgendes passiert. Baustelle, auf 80 begrenzt. Ich also so mit 83 da daneben vorbeigerollt. Und ich schaue so den LKW plötzlich, der noch vor mir ist, an. Und mein Blick wird gefesselt von einem Spruch, der hinten auf dem LKW ganz groß draufgeschrieben war. Und ich habe das heute noch so vor mir, wie ich so neben dem LKW auf der zweiten Spur geblieben bin, immer diesen Spruch vor Augen und überlegt habe, was will der Spruch mir zum Ausdruck bringen. Und ich bin so lang daneben hergefahren, bis die hinten gehupt haben. Und da stand dann auf dem LKW mit ganz großen Buchstaben hinten drauf, wer mit der Macht Gottes rechnet, wird sie erfahren. Da stand auf dem LKW drauf eine Spedition, wer mit der Macht Gottes rechnet, wird sie erfahren. Und ich habe mir erst überlegt, stimmt das? Trifft es auf meine Situation zu? Warum schreibt jemand so einen Spruch auf einen LKW? Möchte er mich provozieren? Aber der Spruch im Grunde genommen hat mich nicht mehr losgelassen. Wer mit der Macht Gottes rechnet, wird sie erfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, womit Martha, Maria und die Umherstehenden eigentlich gerechnet haben, als Jesus sagte, macht das Grab auf. Aber hier wird deutlich, dass Gott erlebbar ist. Wer mit der Macht Gottes rechnet, wird sie erfahren. Hier meine Frage. Haben Sie auch hier und da schon mal die Situation erlebt, nach Gott gerufen zu haben, geschrien zu haben, Gott gebraucht zu haben, seine Hilfe, und doch den Eindruck gehabt zu haben, er kommt zu spät, er kommt zu spät. Noch ein vierter und letzter Gedanke aus der Lazarus-Geschichte, der Vers 43. Das Grab ist offen und Jesus hat mittlerweile ein Gebet gesprochen zu seinem Vater. Und dann berichtet der Johannes, als er das gesagt hatte, also Jesus das Gebet gesprochen hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Also ich kann mir in dem Moment vorstellen, wie die ganzen Umherstehenden dastanden, wie im Grunde genommen so ihr Unterkiefer nach unten geklappt ist und wie sie mit unglaubendem Erstaunen plötzlich gesehen haben, dass der Lazarus aus dem Grab herauskommt. Die Situation, die eigentlich ganz eigenartig ist. Offensichtlich hat sich dort niemand mehr bewegt. Da war alles ruhig. Da hat keiner einen Schritt nach vorne gemacht. Sodass Jesus sogar den Umherstehenden sagen musste, helft ihm doch mal. Seht ihr nicht, macht mal die Binden los. Der kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Ja, so der Hinweis noch zu geben, helft ihm. Dieses Erstaunen muss eine Lähmung ausgelöst haben. Ich meine, wenn ich mir so diese Situation vorstelle, dann wird für mich deutlich, dass es in unserem Leben häufig Situationen gibt, wo wir zugeben müssen, die sind für uns endgültig. Die sind endgültig. Das ist manchmal im ganz Kleinen so wie im Großen. Das ist manchmal im Alltag so wie in ganz großen existenziellen Fragen. Für uns als Mensch sind Dinge oft begrenzt. Wir kommen an eine Stelle, wo deutlich wird, dass etwas endgültig ist. Wenn ich von meinem Konzept eine Seite nehme und einfach zerreiße, dann kann ich hergehen und kann es vielleicht wieder kleben mit einem Tesafilm vorne und hinten und irgendwie nochmal benutzen, aber ich habe keine Möglichkeit, es wieder wirklich rückgängig zu machen. Wenn ich eine Vase habe, eine kostbare Vase, wenn die runterfällt, zu Bruch geht, ich kann es vielleicht irgendwo wieder kleben, aber die Risse werden drin bleiben. Wenn ich ein Wort gesprochen habe, dann ist es ausgesprochen, dann kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Dinge sind endgültig. Und wenn ich an einem Grab stehe und wenn ich Abschied nehme von einem lieben Menschen, dann wird mir in diesem Moment auf jeden Fall bewusst, dass es für uns Dinge gibt, die endgültig sind. Aber wissen Sie, in dieser Lazarus-Geschichte, was hier eigentlich passiert? Etwas, was für uns als Menschen endgültig ist, kann Gott immer noch wieder anders regeln. Etwas, was für uns endgültig ist, heißt noch lange nicht, dass es bei Gott endgültig ist. Und diese Geschichte zeigt auf, im Grunde genommen, dass Gott nie zu spät kommt. Dass eine ganz andere Perspektive vorhanden ist. Ich hatte 2008 mal das Vorrecht, als Vertreter von Deutschland bei einem Weltjugendkongress unserer Freikirche dabei zu sein. Das war in Taiwan. Und dort in Taiwan, da war eine Musikgruppe. Und diese Musikgruppe, die hat diese Lazarus-Geschichte in einem Lied erzählt. Ein Lied, das mich fasziniert hat, mit dem Titel Four Days Late, But Still in Time. 4 Tage zu spät und trotzdem zur rechten Zeit. Die Nachricht erreicht Jesus. Bitte, komm, schnell. Lazarus ist krank und ohne deine Hilfe wird er nicht überleben. Maria und Martha sehen zu, wie der Bruder stirbt. Sie warten auf Jesus, aber er kommt nicht. Und sie fragten sich, warum? Die Totenwache war vorbei. 4 Tage im Grab. Da sagt jemand, er ist bald da. Jesus ist auf dem Weg. Martha ging ihm entgegen und dort platzte sie heraus. Herr, wenn du da gewesen wärst, hättest du ihn heilen können und er wäre immer noch am Leben. Aber du bist 4 Tage zu spät und all unsere Hoffnung ist weg. Herr, wir verstehen einfach nicht. Wieso hast du so lange gewartet? Aber seine Wege sind Gottes Wege, nicht deine und nicht meine. Ist es nicht großartig, obwohl 4 Tage zu spät, ist es immer noch zur rechten Zeit? Jesus sagt, Martha, zeig mir das Grab. Aber sie sagt, Herr, du verstehst nicht. Der liegt da schon 4 Tage. Der Grabstein wird weggerollt. Und dann ruft Jesus ganz laut. Lazarus, komm heraus. Und jemand ruft, er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Vielleicht geht es dir genauso und du kämpfst gegen Angst und du rufst zum Herrn, ich brauche deine Hilfe, aber sie erscheint nicht. Freund, sei nicht entmutigt, er ist immer noch der gleiche. Er wird bald da sein. Den Stein wegrollen und deinen Namen rufen. 4 Tage zu spät und all unsere Hoffnung ist weg. Herr, wir verstehen einfach nicht, warum hast du so lange gewartet? Aber seine Wege sind Gottes Wege. Nicht deine und nicht meine. Ist nicht großartig, obwohl 4 Tage zu spät, ist es immer noch zur rechten Zeit. Gott ist groß. 4 Tage zu spät und doch zur rechten Zeit. Ich bin vor einiger Zeit mit einem pensionierten Kollegen von der Tagung nach Hause gefahren. Es war eine Fahrt von ungefähr 4 Stunden. Und wenn man da so unterwegs ist, dann da redet man über verschiedenste Dinge. Man wechselt das Thema, man hat mal eine Pause, man fängt wieder an. 4 Stunden kann man sich viel sagen. Und so waren wir unterwegs und irgendwann auf der Fahrt, so plötzlich ganz unverhohlen, da sagt der pensionierte Kollege, er sagt zu mir, Jochen, es ist schon interessant, es gibt in der Bibel genau 7 Berichte, wo Jesus ein Wunder am Schabbat getan hat. Und ich sage, ja. Und er sagt zu mir, aber weißt du, Jochen, eigentlich wäre es doch so, Jesus hätte 700 Wunder tun können am Schabbat. Und ich sage, ja. Immer noch so ein bisschen drauf warten, worauf will er raus? Und dann sagt er zu mir, weißt du, im Grunde genommen ist es so, mir reichen die 7, um zu wissen, dass es Jesus kann. Wissen Sie, die Lazarus-Geschichte, es ist nicht die einzige in der Bibel, die von der Auferstehung berichtet. Aber die Lazarus-Geschichte ist für mich eine Geschichte, wo ich sage, sie reicht mir, um sicher zu sein, dass es einmal eine Auferstehung gibt. Diese eine Geschichte, die verdeutlicht mir, dass das Wort, das wir ganz am Anfang gelesen haben, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ein Wort der Garantie ist. Jesus wird wiederkommen. Und wir werden liebe Menschen, die wir verloren haben, wieder sehen und in die Arme nehmen können. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater, großer Gott im Himmel, wir wollen dir ein Dankeschön sagen für diesen Bericht, den der Johannes uns aufgeschrieben hat, mit dieser Geschichte um den Lazarus. Ein Bericht, der uns manchmal verwundern lässt, den wir manchmal gar nicht so nachempfinden können, der Erstaunen auslöst, aber der uns am Ende auf jeden Fall zeigt, dass du ein großer Gott bist, der über den Moment, der für uns endgültig ist, im weiten Sinne hinausgehen kann. Hab Dank für diese Zusage. Hab Dank für diese Hoffnung. Hab Dank für die Zusage der Auferstehung und die Zusage des Lebens. Amen.
Und in unserem Leben? Da kommt es uns auch manchmal so vor, als ob Gott nicht eingreift. Aber wir dürfen uns sicher sein, Jesus kommt und greift in unsere Situation ein. Nie zu früh, aber auch nie zu spät. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Gedanken mit in die neue Woche nehmen. Machen Sie es gut!